온다.
기온다.
온다.
기온다.
온다.
기온다.
스티멘 아웃 라타인 아메리카.
보스스 데 아메리카 라티나.
Hallo und herzlich willkommen zur 330. Ausgabe des Onda Infos. Unser Radiomagazin ist auch diesmal wieder randvoll mit spannenden Berichten und Infos aus Lateinamerika. Zunächst bringen euch zwei Meldungen auf den neuesten Stand, was in Chile gerade so geht. Zwei Monate nachdem die Sozialdemokratin Michelle Bachelet wieder als Präsidentin im Amt ist. Danach geht's ab ins World Wide Web. Wie ist es eigentlich mit dem Zugang zum Internet in Lateinamerika bestellt? Auch für uns Radiomacherinnen und Macher keine unwichtige Frage. Weiter geht's nach Mexiko. Am 27. April jährte sich zum vierten Mal die Ermordung der Menschenrechtsaktivisten Betty Carino und Yiria Kola. Doch bis heute herrscht Straflosigkeit. Onda erklärt euch, warum. Auch für unseren zweiten Bericht bleiben wir in Mexiko. La Casa de Todos y Todas – ein Haus für alle. Dieses soziale Zentrum wurde im Jahr 2000 in Monterrey eröffnet. Doch vergangenes Jahr wurde es mutwillig zerstört. Wir sprachen mit Fernando Yanes Munoz, Mitbegründer des Casas und seit den 70er Jahren politisch aktiv, über die Situation. Danach geht's nach Nicaragua. Hier zementiert Präsident Daniel Ortega, ehemaliger Revolutionsführer, seine Macht. Auch über die Medien und profitiert dabei vom venezolanischen Petrodollar. In diesem Sinne, wir wünschen euch eine spannende halbe Stunde mit dem Onda Info. Los geht's! Chile.
Voto chileno. Wahlrecht für chilenische Staatsangehörige im Ausland. Die neue Regierung unter Michelle Bachelet hat, frisch im Amt, die Wahlgesetzgebung verändert. Im Ausland lebende chilenische Staatsangehörige dürfen künftig bei den Präsidentschaftswahlen mit abstimmen. Bisher mussten sie zur Stimmabgabe nach Chile reisen.
Und nochmal, Chile.
Alle Jahre wieder Proteste von Studierenden. Viele Bildungseinrichtungen in Chile sind privatisiert, gute Bildung ist den Wohlhabenden vorbehalten. Auch in diesem Jahr protestieren die Studierenden wieder für eine kostenlose und qualitativ hochwertige Bildung. Bereits Ende April und auch wieder Anfang Mai haben Studierendenverbände mobilisiert. Zigtausende kamen zu Demonstrationen in Santiago und vielen anderen Städten im ganzen Land. Es bleibt abzuwarten, wie die Regierung der wiedergewählten Präsidentin Michelle Bachelet in dieser Legislaturperiode mit den Protesten umgehen wird.
Und nochmal, Chile.
Weitere Proteste richten sich aktuell gegen einen Urteilsspruch in Sachen Colonia Dignidad. In der deutschen Sektensiedlung im Süden Chiles waren Mitglieder jahrzehntelang systematisch mit Psychopharmaka ruhig gestellt worden. Kinder waren jahrelang sexueller Gewalt von Seiten des Sektenführers Paul Schäfer ausgesetzt. Nach dem Militärputsch 1973 gingen Mitarbeiter des chilenischen Geheimdienstes DINA in der Colonia ein und aus. Hier folterten deutsche Siedler gemeinsam mit chilenischen Agenten politische Häftlinge. Über 100 Personen sollen nach Schätzungen von Menschenrechtlern ermordet worden sein und gelten bis heute als sogenannte Verschwundene. Jetzt hat der in dieser Sache ermittelnde Richter Jorge Cepeda ein Urteil wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung gesprochen. Er verurteilte 4 führende Mitglieder der früheren Colonia Dignidad und 3 Mitarbeiter des damaligen Geheimdienstes DINA, unter ihnen auch den DINA-Chef Manuel Contreras, zu jeweils 4 Jahren Haft. Viel zu wenig angesichts des Umfangs und der Schwere der Menschenrechtsverbrechen, sagt die Mesa, der Arbeitskreis zu Colonia Dignidad. Auch in Deutschland bleibt vieles weiterhin aufzuklären. Bei der Verfolgung vieler Täter in der Colonia Dignidad ist auch die deutsche Justiz gefragt. Mehrere ehemalige Führungspersonen sind in den letzten Jahren vor der Strafverfolgung durch die chilenische Justiz nach Deutschland geflüchtet. Hier leben sie bislang unbehelligt. Unter ihnen ist auch die langjährige Nummer 2 der deutschen Siedlung, der Arzt Hartmut Hopp. Die Krefelder Staatsanwaltschaft ermittelt nun seit 2,5 Jahren gegen ihn. Bislang allerdings ergebnislos.
Onda Info, Nachrichten.
Die Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnik in Lateinamerika. Am 6. Mai ist ein Bericht der Lateinamerikanischen Entwicklungsbank, CAF, veröffentlicht worden, in dem der aktuelle Stand der Informations- und Kommunikationstechnik in 16 lateinamerikanischen Ländern geschildert wird. Obwohl der Zugang zum Breitbandnetz in Lateinamerika noch ziemlich weit entfernt von weltweiten Durchschnitts liegt, ist er seit 2007 30% gestiegen. Dabei sind Bolivien und Paraguay die Länder mit den schlechtesten Zahlen. Weniger als 2% der Bevölkerung haben hier Zugang zum Netz. Im Gegensatz dazu ist Uruguay aufgrund einer im 2007 eingeführten Bildungspolitik das einzige Land Lateinamerikas, wo heutzutage jedes Schulkind über einen Laptop verfügt und online gehen kann. Innerhalb des gesamten lateinamerikanischen Bruttoinlandsprodukts beträgt die Informations- und Kommunikationsindustrie nur 4%. Und weil das immer noch zu wenig ist, findet bei den meisten Regierungen des Kontinents ein politischer Wille statt, die sogenannte digitale Kluft zu überwinden. Jedoch ist die entsprechende Umsetzungspolitik nicht bei allen Ländern vorgesehen.
Justicia para Betty Cariño y Giri Giacola.
Justicia, justicia.
¿Cuántas vidas más tendrán que acabarse? ¿Cuántos muertos más? ¿Cuántos culpables? ¿Cuántos más tendrán...
Am 27. April jährte sich zum vierten Mal die Ermordung von Betty Cariño und Giri Giacola. Die beiden Menschenrechtsverteidiger waren Teil einer Friedenskarawane, die 2010 versuchte, das im südmexikanischen Bundesstaat Oaxaca gelegene Dorf San Juan Cupala mit Hilfsgütern zu versorgen. San Juan Cupala war zu diesem Zeitpunkt seit mehreren Monaten von Paramilitärs umstellt und von der Außenwelt abgeschnitten. Die Tat sorgte für internationale Empörung. Sowohl Vertreter der Vereinten Nationen als auch Abgeordnete des Europaparlaments verurteilten das Verbrechen und forderten eine umgehende Untersuchung sowie die Bestrafung der Täter und ihrer Hintermänner. Wie selten bei Angriffen auf Menschenrechtsverteidiger war die Identität der an der Attacke auf die Friedenskarawane beteiligten Männer bekannt. Sie gehörten einer paramilitärischen Organisation an, die der bis vor 4 Jahren in Oaxaca regierenden PRI nahesteht. Trotzdem sind noch fast alle Tatverdächtigen auf freiem Fuß. Und das, obwohl seit 2 Jahren Haftbefehle gegen sie vorliegen. Begründet wird die Untätigkeit der Strafverfolgungsbehörden mit der unübersichtlichen Situation in der Gegend um San Juan Cupala. Von außen kommende Polizeikräfte haben angeblich keinen Zugang zu dem Dorf. Ein wesentlicher Grund für die schleppenden Ermittlungen dürfte allerdings in den Strafverfolgungsbehörden selbst zu suchen sein. Obwohl die PRI nach mehr als 80 Jahren 2010 von einem oppositionellen Bündnis als Regierungspartei abgelöst wurde, ist sie im Behördenapparat Oaxacas noch sehr präsent. Deshalb scheinen die Beamten auch wenig Interesse an einer erfolgreichen Strafverfolgung zu haben. Tätig werden sie nur dann, wenn Druck von außen kommt. So erfolgte die Ausstellung der Haftbefehle gegen die 12 mutmaßlichen Tatbeteiligten erst kurz vor der Mexiko-Reise von 2 grünen Europaabgeordneten im Jahre 2012. Seitdem ist so gut wie nichts mehr passiert. Omar Esparza, der Lebensgefährte von Betty Cariño, sagt, dass die Behörden sich weigern, die erforderlichen Schritte zur Ergreifung der Täter zu unternehmen. So werden zum Beispiel Zusagen des mexikanischen Innenministeriums gegenüber Giris Eltern und der finnischen Botschaft nicht eingehalten. Auch sei die Generalstaatsanwaltschaft in keiner Weise mehr tätig geworden. Omar Esparza fühlt sich von den Behörden getäuscht. Deshalb begann er am 29. April einen Hungerstreik vor der Generalstaatsanwaltschaft in Mexiko-Stadt.
Parte de esta huelga significa una manera de obligar y de exigir y de
Ziel des Hungerstreiks ist es, den mexikanischen Staat zum Handeln zu zwingen, damit Straflosigkeit, wie im Falle von Betty und Jiri, keinen Fortbestand mehr hat. Und wir fordern Garantien dafür, dass die Mörder von Betty und Jiri nach nunmehr 4 Jahren endlich verhaftet werden.
Mittlerweile haben sich Mitglieder verschiedener zivilgesellschaftlicher Organisationen Oaxacas Omar Esparzas Hungerstreik angeschlossen. Auch in Oaxaca selbst demonstrieren Unterstützer und fordern Gerechtigkeit für Betty, Jiri und die anderen Opfer des Terrors der Paramilitärs. Prominente Unterstützung erhalten die mexikanischen Menschenrechtsverteidiger aus dem Europäischen Parlament. In einer Videobotschaft anlässlich des Jahrestages der Ermordung ihres Sohnes wandte sich Jiris Mutter zusammen mit einer Reihe grüner Europaabgeordneter und der Vorsitzenden der Menschenrechtskommission des Europäischen Parlaments, Barbara Lochbihler, an die mexikanische Regierung. Sie forderten, endlich mit der anhaltenden Straflosigkeit in Mexiko Schluss zu machen. Grundlage der Beziehungen zwischen der Europäischen Union und Mexiko sei die Respektierung der Menschenrechte. Die Wahrung der Menschenrechte lasse sich aber nicht mit der Straflosigkeit für politisch motivierte Gewaltverbrechen vereinbaren. Auch Omar Esparza unterstreicht die Wichtigkeit dieser Forderung noch einmal und fordert die mexikanische Zivilgesellschaft auf, sich für ihre Umsetzung einzusetzen.
Die Zivilgesellschaft muss sich organisieren. Wir alle müssen uns organisieren und uns dem Staat entgegenstellen. Wir haben eine moralische Verpflichtung, für unsere Rechte einzutreten, für Gerechtigkeit zu kämpfen und dafür, dass die Entscheidungen der indigenen Völker respektiert werden, damit wir in Würde und Freiheit leben können.
La Casa de Todos y Todas, ein Haus für alle, ein soziales Zentrum, ein historischer Ort. Hier treffen sich Suchende von Verschwundenen von heute und von vor 40 Jahren. Hier können Migrantinnen auf der Durchreise übernachten und Schutz bekommen. Jugendliche wollen ein Radio aufbauen. Das Haus für alle wurde im Jahr 2000 als soziales Zentrum eröffnet. Es befindet sich 12 Kilometer außerhalb der Stadt von Monterrey im Norden Mexikos, 200 Kilometer von der Grenze zu den Vereinigten Staaten entfernt. Letztes Jahr wurde das Haus mutwillig zerstört und ausgeraubt. Seitdem ist es als soziales Zentrum geschlossen. Die Aktivistinnen de la Casa de Todos y Todas tun alles dafür, das Zentrum wieder aufzubauen. Zurzeit reisen 2 Vertreter durch Europa, um über die Situation zu berichten. Einer von ihnen ist Mitbegründer des Hauses und war schon in den 70er Jahren aktiv. Fernando Muñoz erzählt uns von damals und von heute.
Gracias por invitarme. Yo soy el representante de la Casa de Todas y Todos de México, de la ciudad de Monterrey.
Hallo und vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Ich vertrete das Haus für alle. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, einige Genossen, die seit 1974 verschwunden sind, ausfindig zu machen. Zu diesem Zweck haben wir im Jahr 2000 das Haus für alle gegründet. Und es gibt ein soziales Zentrum für jugendliche Mütter, auch von verschwundenen Kindern und Nachbarn. Das Haus bestand bis 2012, dann wurde es ausgeraubt. Dahinter steckt ganz sicher indirekt oder direkt die lokale Regierung. Sie drangen ins Haus ein, zerstörten alles, stahlen die Möbel und ein Auto, das dort geparkt war. Es gab im Vorfeld keine Drohung. Grund allein war die Tatsache, dass von diesem Gebäude seit 45 Jahren Aktivitäten ausgehen, welche die Regierung als verfassungsfeindlich einstuft.
Nuestra casa es crítica de las medidas antipopulares de los gobiernos.
Zuerst gab es die Bauernbewegung von Emilio Zapata. Den Zapatismus mit dem Motto, das Land den Bauern, die auf ihm arbeiten. Dann gab es 1968 die Studentenbewegung. Sie alle wollten die Situation in Mexiko verbessern. Die Proteste wurden niedergeschlagen, Hunderte von Toten und keine einzige Anklage. Trotz dieser Niederlagen hatten einige die Idee einer Revolution nicht aufgegeben Und schon 1968 fanden in genau dem Gebäude, was heute das Haus für alle ist, politische Treffen statt. Fernando berichtet.
1968 hubo grandes manifestaciones estudiantiles para mejorar la situación de México que fueron reprimidas.
Es gab große Studentendemonstrationen, aber sie wurden alle blutig niedergeschlagen. Das war der Hintergrund, warum eine kleine Gruppe in Monterrey beschloss, eine Bewegung im Untergrund zu gründen. Eine Bewegung, der sich immer mehr Menschen anschließen sollte, um grundlegende Veränderungen zu erreichen, sei es mit friedlichen Mitteln oder sei es bewaffnet. Das war die Arbeit, die wir 1969 machten. Wir gründeten die FLN, die Nationale Befreiungsbewegung Mexikos. Ich war damals Teil dieser Bewegung. Eine Gruppe von 5 Männern und einer Frau aus Monterrey traf sich regelmäßig im Haus für alle. Von da aus verließen sie die Stadt und zogen in die Berge, in den lacandonischen Regenwald in Chiapas.
El ejército los persiguen, seguramente pelearon, no lo sabemos.
Dort wurden sie vom Militär verfolgt. Sicherlich haben sie gekämpft, das wissen wir nicht genau, weil das vom mexikanischen Staat geheim gehalten wird. Wir gehen davon aus, dass einige von ihnen jahrelang in geheimen Staatsgefängnissen waren und danach lebend über dem Ozean abgeworfen worden sind, gemeinsam mit einigen 100 anderen Gefangenen, die auf diese Weise verschwanden.
Desaparecieron de esa manera.
Die Casa de Todos y Todas hat sich zum Ziel gesetzt, herauszufinden, wo die 5 Freiheitskämpfer sind und was damals genau passierte.
El gobierno de México calla todo esto.
Die mexikanische Regierung verheimlicht das alles, aber es gibt Beweise, es gibt schriftliche Dokumente, die das alles vermuten lassen. Offizielle Untersuchungen gibt es nicht. Darum ist es unsere Pflicht und dafür haben wir auch das Haus für alle, um öffentlich zu machen, was damals passierte.
In den letzten 10 Jahren ist die Zahl der Toten und Verschwundenen dramatisch gestiegen im Rahmen des sogenannten Antidrogenkrieges. Zu der Suche nach den Genossen von 1968 kommt die Suche nach Jugendlichen und jungen Erwachsenen hinzu, die in den letzten 10 Jahren spurlos verschwunden sind.
Seit 8 oder 10 Jahren begann das Morden auf den Straßen. Laut offiziellen Zahlen sind mehr als 100.000 Menschen getötet und mehr als 25.000 verschleppt worden in den letzten 8 Jahren. Diese werden völlig ignoriert, es gibt keine Ermittlungen, sie werden einfach zu Nummern und es gibt keine Gerechtigkeit. Wir kennen diese Logik der Regierung, sie ist korrupt und taugt nichts. Das globale System taugt nicht mehr. Wir müssen darüber nachdenken, wie wir das lösen.
Fernando und ein Kompanie machten am 6. Mai eine Veranstaltung in Berlin. Auf die Frage, was sie sich auf ihrer Reise wünschen, sagten sie uns, dass sie vor allem einen Dialog herstellen wollen.
Wir machen eine Reise durch Europa. Wir haben keinen Ort mehr, der wurde zerstört. Aber unsere Ideen sind nicht zerstört. Wenn wir jetzt aufhören würden, würden wir denen Recht geben, die uns angreifen.
Wenn ihr mehr über das Haus für alle erfahren wollt, ihre Webseite lautet www.casadetodosytodas.org, alles zusammengeschrieben.
Radio Estéreo Voz, 101.7.
Radio Voz,
donde tu voz se escucha.
De mujeres de Matagalpa.
In der Kleinstadt Matagalpa, 2 Busstunden von der Hauptstadt Managua entfernt, sendet Radio Voz. Radio Voz ist eines von vielen Community-Radios in Nicaragua, die von Menschen aus dem Ort betrieben werden, in diesem Fall von einer lokalen Frauenorganisation. Das drückt sich im Programm aus und auch im Verhältnis zur Regierung des ehemaligen Revolutionsführers Daniel Ortega. Seit dieser Feministen vor Jahren ein resolutes Abtreibungsverbot mitbeschlossen haben, ist Argentina Olivas, die Vorsitzende von Radio Voz, nicht gut zu sprechen auf Ortega. Das beruhe übrigens auf Gegenseitigkeit. Ortegas Kommunikationsphilosophie ist es, seine Regierungspolitik über die eigenen Medien zu verkaufen. Die Regierung spricht mit keinem Medium, das ihr nicht gewogen ist. Die sagen nur, was sie wollen und zu wem sie wollen. Daniel Ortega war schon in den 80er Jahren einmal Präsident Nicaraguas nach dem Triumph der sandinistischen Revolution über die Somoza-Diktatur. Doch 1990 wurden die Sandinisten in die Opposition geschickt. Seit 2007 regieren sie wieder und seither festigt die Familie Ortega ihre Macht, auch über die Medien.
El modo, diríamos, del gobierno de Ortega Murillo.
Die Regierung kontrolliert die Medien nicht über Zensur, sondern sie hat ein viel eleganteres Mittel gefunden. Sie kauft Medien. Sagt Maria López Vigil, Chefredakteurin der Monatszeitschrift Envio, herausgegeben von der Jesuitischen Uni des Landes. Zu Revolutionszeiten begleitete Envio die Sandinisten freundschaftlich, doch das ist längst passé. Denn Ortega regiere zunehmend autoritär. Und auch um die Meinungsfreiheit macht sich die 70-jährige Journalistin Sorgen.
Así han comprado varios canales de televisión, prácticamente a nivel nacional solo queda un canal de televisión con cierta independencia informativa.
Die wichtigsten Fernseh- und Radiosender gehören mittlerweile der Familie Ortega oder dem befreundeten Medienunternehmer Ángel González, der im Übrigen Fernsehkanäle in ganz Zentralamerika aufkauft. Außerdem versucht die Regierung, kritische Journalisten zu kaufen, indem sie ihnen gut bezahlte Jobs in den aufgekauften Medien anbietet. Die Meinungsfreiheit wird hier also nicht über Zensur oder Repression, sondern über den Markt beschnitten.
Por las vías del mercado y del dinero que la libertad de expresión se ha reducido en Nicaragua.
Carlos Fernando Chamorro ist Chef des besucherstarken Internetmagazins Confidencial. Nachdem die Somoza-Diktatur seinen Vater, Pedro Joaquín, Herausgeber der wichtigsten Tageszeitung La Prensa, hatte ermorden lassen, stellte sich Chamorro auf die Seite der sandinistischen Revolution. Nach deren Triumph vor 35 Jahren leitete er für einige Jahre sogar die Parteizeitung Barricada. Die Zeiten sind lange vorbei. Mittlerweile ist der Journalist einer der wichtigsten Kritiker des Systems Ortega.
El gobierno dice, en Nicaragua hay amplia libertad de prensa porque no hay un periodista preso o porque no se ha cerrado ningún medio de comunicación.
Die Regierung sagt, es gibt in Nicaragua hundertprozentige Pressefreiheit, weil kein Journalist im Gefängnis sitzt und weil kein Medium geschlossen wurde. Das ist nur die halbe Wahrheit. Der Raum für unabhängige Medien ist kleiner geworden. Und während es in Venezuela oder in Ecuador Gesetze gibt, die die Freiheit der Medien beschneiden, gibt es hier keine Gesetze gegen die Presse. Hier gibt es politische Einschüchterung, es werden Journalisten und Medien gekauft und der Zugang zu öffentlicher Information wird blockiert. Die laden dich nicht zu Pressekonferenzen ein und antworten nicht auf Anfragen, egal ob es sich dabei um Gerichte, die Polizei oder Ministerien handelt. Das Geld, Medien zu kaufen, soll aus Venezuela stammen, aus Mitteln der von Hugo Chavez initiierten Staatengemeinschaft ALBA, mit der sich vor allem linke Regierungen des Subkontinents politisch und wirtschaftlich unterstützen wollen. Doch die Regierung Ortegas habe Teile der venezolanischen Unterstützung in den Ausbau der eigenen Machtbasis umgeleitet, kritisiert Chamorro.
Die Operation venezolana está basada en un acuerdo petrolero muy favorable para Nicaragua. El beneficio de esos fondos que suman casi 3.300 millones de dólares en los últimos seis años.
Über die Zusammenarbeit mit Venezuela sind in den letzten sechs Jahren über 3 Milliarden US-Dollar ins Land geflossen. Diese Mittel unterstehen keiner parlamentarischen Kontrolle. Zwar werden damit auch staatliche Sozialprogramme finanziert, zum Beispiel werden dadurch die Fahrpreise für Busse oder die Stromkosten niedrig gehalten. Aber von dem Geld werden auch Aktionen der sandinistischen Partei finanziert. Vor allem aber wurde über venezolanische Petrodollars mit Albanisa ein privatwirtschaftliches Konsortium aufgebaut, das direkt von Ortega oder seinen Söhnen kontrolliert wird. Albanisa ist im Energiebereich, in der Forstwirtschaft oder im Lebensmittelexport aktiv. Mit dem Geld sind aber eben auch Fernsehkanäle gekauft worden.
como por ejemplo un canal de televisión, el Canal 8, fue comprado con el dinero de Albanisa.
So sind mittlerweile fast alle Massenmedien, Fernsehen, Radio und Zeitungen, regierungsfreundlich. Viele werden von Ortegas Söhnen geführt, unterstehen direkt der Regierung oder werden von den Sandinisten kontrolliert. Bei dieser Medienmacht ist es nicht verwunderlich, dass die Regierung Nicaraguas in der veröffentlichten Meinung gut dasteht. Altmodische Zensur braucht es dafür nicht. Was das für die Teilhabe der Bevölkerung an politischen Prozessen bedeutet, verdeutlicht noch einmal María López Vigil.
El gobierno a través de el BAMPRO ya es dueño.
Mittlerweile ist die Regierung über die staatliche Produktionsbank BANPRO Eigentümerin der Tageszeitung Nuevo Diario, die davor sehr regierungskritisch war. Als unabhängige landesweite Zeitung bleibt nur noch La Prensa. Und wenn auch noch La Prensa verschwindet, wenn weitere Räume für Information und kritische Berichterstattung in lokalen Radios verschwinden würden, dann wüssten wir gar nicht mehr, was im Land passiert. Und schon jetzt müssen wir uns bei vielen wichtigen Entwicklungen, die das Land betreffen, eher auf Gerüchte stützen.
Es decir, hay una vigencia de rumores sobre noticias importantísimas en el país.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Mamita, ¿qué está pasando? Y tú no sabes por qué. Mamita, ¿qué está pasando? Y tú no sabes por qué.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de